Happy Birthday, liebe Geschichten der Medizin. Ich kann mir das immer noch nicht vorstellen, dass ich jetzt schon ein Jahr lang dabei bin, euch Geschichten zu erzählen. Mein Baby ist sozusagen ein Jahr alt geworden und ich bin super, super glücklich, dass das so gut läuft, dass so viele Menschen das sich jeden zweiten Dienstag wieder gerne anhören und dass ich auch so, so nette und freundliche Kommentare bekomme. Vielen, vielen herzlichen Dank und nun kommen wir zur heutigen Folge. Alcatraz, Mitte der 1930er Jahre. Der Morgen kommt kalt über die Bucht. Nebel liegt schwer auf dem Wasser, frisst Geräusche, verschluckt Entfernungen. In einem der Zellentrakte sitzt ein Gefangener auf der Pritsche, den Blick ins Leere gerichtet. Er wirkt wach, aber irgendwie abwesend. Eben noch hat er gemurmelt. Jetzt schweigt er abrupt, als hätte jemand mitten im Satz den Faden durchgeschnitten. Der Mann steht auf, geht ein paar Schritte, bleibt stehen. Seine Bewegungen sind fahrig, schlecht koordiniert. Er tastet nach der Wand, als müsse er sich vergewissern, dass sie wirklich da ist. Später wird er behaupten, Stimmen gehört zu haben, Antworten auf Fragen, die er nie laut gestellt hat. Manchmal lacht er unvermittelt, manchmal fährt er Mitgefangene an, ohne erkennbaren Anlass. Dann wieder sitzt er stundenlang da und entwirft Pläne von atemberaubender Größe. Fabriken, die Tausende beschäftigen sollen, Wohltaten für ein ganzes Land. Die Wärter kennen diese Wandlungen inzwischen. Sie wissen, dass er an manchen Tagen verwirrt ist, zeitweise orientierungslos, dann wieder erstaunlich freundlich, fast kindlich. Dass er nachts unruhig wird, Dinge ordnet und wieder verwirft, als müsse er Stimmen in seinem Inneren in Einklang bringen. Dass er krank ist, nicht körperlich im üblichen Sinn, sondern im Innersten, dort, wo Gedanken entstehen und Erinnerungen Halt geben. Niemand spricht seinen Namen aus, aber alle wissen, dieser Mann war einmal mächtig, gefürchtet und bewundert zugleich. Jetzt sitzt er hier, umgeben von Wasser und Mauern, und verliert Stück für Stück den Zugriff auf sich selbst. Es ist kein geringerer als Al Capone, einer der respektiertesten, wenn nicht gefährlichsten Verbrecher der 30er Jahre. Willkommen zu Geschichten der Medizin, dem Podcast über medizinische Schicksale, historische Wendepunkte und spektakuläre Fälle. Ich bin Kerstin, Ärztin und Erzählerin. Lasst uns gemeinsam auf eine Reise gehen, durch Seuchen, Entdeckungen und dramatische Diagnosen. Mal weltbewegend, mal ganz persönlich. Immer medizinisch, immer spannend. Al Capones größter Kampf. Amerika in den 20er Jahren. Jazz in verrauchten Clubs, flackernde Reklamen, schnelle Autos. Alkohol ist verboten, aber allgegenwärtig. Gesetze gelten, nur nicht für jeden. Wer bereit ist, sie zu brechen, kann alles gewinnen. Al Capone ist kaum Mitte 20, als er in Chicago ankommt. Ein Sohn italienischer Einwanderer, aufgewachsen in Brooklyn. Die Familie stammt aus der Gegend von Neapel. Der Mann mit den blitzenden, dunklen Augen ist groß, kräftig und charmant, mit einem sicheren Gespür dafür, wie Macht funktioniert. Innerhalb weniger Jahre kontrolliert er ein Imperium aus Schmuggel, Glücksspiel und Bordellen. Wer sich widersetzt, wird ausgeschaltet. Bars fliegen in die Luft, Menschen sterben. Capone zieht selten selbst den Abzug, aber die Befehle kommen von ihm. Dutzende, wahrscheinlich über 100 Morde gehen auf seine Entscheidung zurück. Nach außen gibt er den Wohltäter. Suppenküchen für Arbeitslose, großzügige Spenden, ein Lächeln für die Presse. Innen ist alles Kalkül. In diesen Jahren ist er klar im Kopf, schnell im Denken und skrupellos im Handeln. Es sind die Jahre seines größten Erfolgs. Früher mal, da gab es ein Zeichen, ein Geschwür, so eine Art Ausschlag. Etwas, das kam und wieder verschwand. Er schenkte ihm keine Beachtung. Behandlung hätte es gegeben, aber sie wäre schmerzhaft gewesen und dazu noch langwierig und teuer. Er heiratet, wird Vater. Sehr wahrscheinlich steckt er seine Frau an. Fehlgeburten folgen. Der Sohn bleibt gesundheitlich beeinträchtigt. Capone schweigt und macht weiter. Dann endet alles abrupt. Nicht durch rivalisierende Gangs, nicht durch all die Gewalt, sondern durch Steuern. Der Fiskus klopft an die Tür. 1931 wird Al Capone zu 11 Jahren Haft verurteilt. Ein Ende mit Akten, nicht mit Kugeln. Zunächst sitzt er relativ komfortabel, doch mit der Verlegung nach Alcatraz ist jeder Sonderstatus vorbei. Dort beginnt der sichtbare Verfall. Er redet viel, entwickelt große Pläne, glaubt, auserwählt zu sein, Amerika zu retten und die Armut zu beenden. Dann kommen die Aussetzer, Orientierungslosigkeit, Krampfanfälle, Stimmen, Momente, in denen er freundlich und beinahe kindlich wirkt und andere, in denen er aggressiv und verwirrt ist. Die Ärzte testen, was sich mit den Methoden der Zeit testen lässt. Das Ergebnis ist vernichtend. Capones geistige Leistungsfähigkeit gleicht der eines 7-Jährigen. Der Mann, der einst eine Stadt kontrollierte, verliert seinen Verstand. Als er die Haft schließlich verlässt, ist vom Mythos kaum etwas übrig. Er lebt ruhig und abgeschirmt. Seine Frau kümmert sich um die Belange des einstigen Bandenchefs, aber nun pflegebedürftigen Ehemannes. In einem Krankenhaus beginnt die letzte Hoffnung der Medizin. Man infiziert ihn absichtlich mit Malaria, um hohes Fieber auszulösen. Wochenlang leidet er unter kontrollierten Fieberschüben in der Hoffnung, das zu schwächen, was sein Gehirn zerstört. Danach folgen weitere Behandlungen, Bismut und Arsenverbindungen. Für kurze Zeit wirkt er klarer und gefasster, jedoch nie wieder stabil. Penicillin kommt zu spät. Es bekämpft die Ursache, aber nicht die Jahre, in denen das Gehirn bereits zerstört wurde. Al Capone stirbt 1947 mit 48 Jahren. Nicht standesgemäß, also nicht durch Gewalt und auch nicht durch Verrat, sondern durch das langsame Werk einer Krankheit, die ihn seit seiner Jugend begleitet hat. Doch Al Capone war kein Einzelfall. Auch andere berühmte Persönlichkeiten wurden von einer Krankheit erfasst, die nicht nur den Körper, sondern vor allem das Gehirn angriff. Oft langsam, aber öffentlich. Da ist Guy de Maupassant, einer der gefeiertsten Schriftsteller des 19. Jahrhunderts. Berühmt für seine messerscharfen Beobachtungen und seine psychologische Klarheit, beginnt er in seinen 40ern Stimmen zu hören, leidet unter Verfolgungswahn und versucht schließlich, sich das Leben zu nehmen. Die letzten Jahre verbringt er in psychiatrischen Anstalten, geistig zerrüttet und körperlich schwer krank. Ganz anders, fast tragikomisch, wirkt das Schicksal von Florence Foster Jenkins. Sie ist überzeugt von ihrem Gesangstalent, tritt in ausverkauften Sälen auf und hört selbst nicht, wie sehr sie die Töne verfehlt. Zeitgenossen berichten von fortschreitender neurologischer Beeinträchtigung. Auch hier gilt eine zugrunde liegende Erkrankung als wahrscheinlicher Hintergrund für den Verlust jeder realistischen Selbsteinschätzung. Und dann sind da jene, bei denen der medizinische Hintergrund bis heute diskutiert wird. Friedrich Nietzsche bricht geistig zusammen, schreibt wirre Briefe und verliert jede Selbstkontrolle. Die Diagnose bleibt umstritten, doch über Jahrzehnte gilt eine chronische Infektion als naheliegende Erklärung. Ähnlich rätselhaft verlaufen die letzten Lebensjahre der Komponisten Franz Schubert und Robert Schumann. Depressionen, Halluzinationen, Klinikaufenthalte und früher Tod. Beim Maler Paul Gauguin kommen körperlicher Verfall, Schmerzen und psychische Veränderungen hinzu, die ebenfalls in dieses Krankheitsbild passen. Selbst bei Ludwig II. Wird bis heute spekuliert, ob eine unbehandelte Infektion zu seinen zunehmenden Realitätsverlusten beigetragen haben könnte. Beweisen lässt sich das nicht. Aber die zeitgenössischen Beschreibungen seiner geistigen Verfassung geben der Vermutung Nahrung. All diese Fälle zeigen, es handelt sich nicht nur um eine Krankheit des Körpers, sondern um eine Krankheit des Geistes. Sie zerstörte Karrieren, Beziehungen und das Selbstbild, oft lange, bevor man verstand, was eigentlich geschah. Und genau deshalb hinterließ sie nicht nur medizinische, sondern auch kulturelle und historische Spuren, die bis heute nachwirken. Aber welche Krankheit war es nun, unter der aus den genialsten Köpfen der Geschichte im Wahn vor sich hin dämmernde Patienten mit den geistigen Fähigkeiten eines Kleinkindes wurden? Gehen wir zurück in das Ende des 15. Jahrhunderts. Zu dieser Zeit geschieht in Europa etwas, das die Ärzte ratlos mit den Schultern zucken lässt. In den Städten und Heerlagern taucht plötzlich eine neue, grausame Krankheit auf. Männer mit pustelübersäten Gesichtern und Körpern, mit brennenden Schmerzen in Armen und Beinen, mit Geschwüren, die Fleisch und Knochen zerfressen. Innerhalb weniger Monate breitet sich das Leiden über ganze Regionen aus. Zeitgenossen sprechen von einer Seuche, die sie so noch nie gesehen haben. Und damit stellt sich eine Frage, die schon damals niemand beantworten konnte. Wie kann eine Krankheit scheinbar aus dem Nichts mit solcher Wucht über Europa hereinbrechen? Die Spur führt zurück in die frühen 1490er Jahre und über den Atlantik. Nach heute vorherrschender Auffassung steckten sich spanische Eroberer bei den Ureinwohnern Amerikas an. So gelangte der Erreger aus Amerika nach Europa, wahrscheinlich ab 1493, mit den Schiffen der ersten Rückkehrer aus der Karibik unter Führung Christoph Kolumbus. Sehr wahrscheinlich wurden die Bordelle Barcelonas rasch von den zurückkehrenden Seeleuten infiziert und von dort aus gelangte die Krankheit mit den Truppen nach Italien. Was zunächst vereinzelt blieb, erhielt seinen verhängnisvollen Schub durch den Krieg. 1494 zog das Heer des französischen Königs Karl VIII. Nach Italien und drang bis nach Neapel vor. Der militärische Erfolg war kurz, doch die Folgen waren nachhaltig. Als das französische Heer auf dem Rückzug 1495 bei der Schlacht bei Fornovo geschlagen wurde, stießen venezianische Ärzte unter den gefangenen Soldaten auf ein erschreckendes neues Krankheitsbild. Pustelartige Hautveränderungen wie Hirsekörner, oft an den Genitalien, gefolgt von jahrelangem Leiden, schweren Schmerzen und entstellenden Zerstörungen von Nase, Augen, Händen oder Füßen. Man deutete das Leiden noch als Gärung der Körpersäfte, erkannte jedoch rasch den sexuellen Übertragungsweg. Besonders fatal war die Struktur dieses Heeres. Karls Truppen bestanden überwiegend aus Söldnern aus ganz Europa, aus Frankreich, Flandern, der Schweiz, Deutschland, Italien und Spanien. Als das Heer zerfiel, kehrten diese Männer in ihre Heimat zurück und trugen die neue Krankheit mit sich. Trugen sie höchstwahrscheinlich über Prostituierte in eine Gesellschaft hinein, die über keinerlei Immunität verfügte. Innerhalb weniger Jahre war sie auf dem ganzen Kontinent verbreitet, dann auch in allen Ständen der Bevölkerung. Ganz unumstritten ist diese Erklärung bis heute nicht. Einige Historiker vermuten, dass die Krankheit bereits zuvor in Europa existierte und nur eine aggressivere Form annahm oder erstmals als eigene Krankheit erkannt wurde. Sie verweisen auf Skelettbefunde aus Europa, an deren Knochen angeblich krankheitstypische Veränderungen zu erkennen seien und die zeitlich vor den Atlantikreisen Christoph Kolumbus datiert wurden. Doch eine umfassende Neubewertung hat diese Argumente deutlich relativiert. Im Dezember 2011 wurden sämtliche 54 in der Fachliteratur beschriebenen europäischen Skelettfunde systematisch überprüft. Sowohl im Hinblick auf eine saubere Diagnostik als auch auf eine verlässliche Datierung. Das Ergebnis war eindeutig. Keiner dieser Fälle hielt den heutigen methodischen Standards stand. Entweder waren die Veränderungen unspezifisch, die Datierungen unsicher oder beides. Statt die Gegenhypothese zu stützen, sprechen die verfügbaren Knochenfunde vielmehr dafür, dass die Krankheit vor dem späten 15. Jahrhundert in Europa nicht nachweisbar war. Diese Befunde und die zeitliche Koinzidenz aus transatlantischen Kontakten, Krieg und massenhafter Mobilität machen für die meisten Medizinhistoriker den sogenannten kolumbianischen Ursprung zur überzeugendsten Erklärung. Allerdings ist noch nicht abschließend geklärt, ob die Krankheit auch schon in Übersee sexuell übertragbar war oder ob sich diese Eigenschaft erst nach ihrer Ankunft in Europa herausbildete. Der Gerechtigkeit halber sollte aber nicht unerwähnt bleiben, dass die spanischen und portugiesischen Eroberer Pocken- und Erkältungskrankheiten nach Amerika mitbrachten und so die Zivilisationen der Azteken und Inka dezimierten, die keinerlei Immunität dagegen besaßen. Die Ausbreitung dieser neuen Krankheit in Europa ließ sich jedenfalls kaum noch eindämmen. So wurde aus einer unscheinbaren Einschleppung binnen kürzester Zeit eine der gefürchtetsten Seuchen der frühen Neuzeit. 1497 erreichte die neue Krankheit auch Schottland und in Edinburgh reagierte die Obrigkeit mit sichtbarer Panik. Jakob IV. Ließ eine öffentliche Anordnung verkünden, in der die Seuche unter dem Namen Grand Gore ausdrücklich als hoch ansteckend bezeichnet wurde. Erkrankte sollten sich an einem festgelegten Vormittag am Strand von Leith einfinden. Dort warteten Boote, die sie auf eine kleine Insel bringen sollten, mitten in den kalten Gewässern des Firth of Forth. Man versprach Versorgung mit Lebensmitteln, doch die Betroffenen sollten dort bleiben, nicht bis zur Genesung im medizinischen Sinne, sondern, so die Formulierung, bis Gott ihnen ihre Gesundheit zurückgegeben habe. Es war eine der frühesten dokumentierten Formen staatlich angeordneter Isolation. Um sicherzugehen, dass sich niemand entzog, drohte der König zugleich mit drastischen Strafen. Wer sich nicht fristgerecht zur Verschiffung meldete, sollte öffentlich mit einem glühenden Eisen im Gesicht gekennzeichnet werden. In der Praxis wurden diese Maßnahmen wohl kaum oder gar nicht umgesetzt. Ihre Existenz allein zeigt jedoch, wie groß die Angst der europäischen Obrigkeiten in den 1490er Jahren war vor einer Krankheit, die sich rasend schnell ausbreitete und deren Wesen man kaum verstand. Was man aber auch schon im 16. Jahrhundert glaubte zu verstehen, war, dass die Krankheit etwas mit mangelnder Moral und Sittlichkeit zu tun hatte. Sie galt als neue Lustseuche, die besonders von jungen Männern verbreitet wurde. Nun musste die Krankheit natürlich auch einen Namen bekommen. Der erste war wohl Morbus Gallicus, also französische Krankheit. Aber mit zunehmender Verbreitung beschuldigten sich die Länder gegenseitig, und so kam es zu einer inflationären Zunahme von Namen. Die Italiener sagten französische Pocken, die Franzosen große Pocken von Neapel, die Russen sprachen von der polnischen Krankheit, die Türken nannten sie die Krankheit der Christen und die Christen die Krankheit der Türken, die Inder sagten portugiesische Krankheit und der Rest von Europa britische Krankheit. Der endgültige Name stammt wohl von einem Lehrgedicht von 1530 mit der Überschrift »Syphilis oder die französische Krankheit« des italienischen Arztes und Dichter Girolamo Fracostoro. Er beschreibt darin, wie der fiktive Hirte Syphilis den Sonnengott verspottet. Das hätte er lieber unterlassen, denn dafür wird er mit einer furchtbaren Krankheit bestraft. Und die Krankheit bekommt den Namen des Hirten. Syphilis. Nach den ersten Jahrzehnten extremer Verläufe verlor die Syphilis im Laufe des 16. Jahrhunderts sichtbar an Heftigkeit. Zeitgenössische Beobachter stellen fest, dass schwere, pustulöse Hauterscheinungen seltener wurden und die Schmerzen weniger ausgeprägt waren. Um 1546, also etwa 40 Jahre nach den ersten Fällen, wurde bereits beschrieben, dass die Krankheit zwar weiterhin verbreitet war, aber nicht mehr die zerstörerische Wucht der Anfangszeit besaß. Man gewann den Eindruck, sie befinde sich im Rückzug und habe eine stabilere, weniger aggressive Gestalt angenommen. Viele Jahrhunderte später kennen wir das von Corona. Immunologisch lässt sich dieser Wandel als ein allmähliches Austarieren zwischen Mensch und Erreger verstehen. Mit der Zeit kamen immer mehr Menschen mit der Krankheit in Kontakt und entwickelten dabei eine gewisse Teilabwehr. Diese schützte nicht zuverlässig vor einer erneuten Infektion, konnte aber die schwersten Symptome abschwächen und extreme Verläufe seltener machen. Parallel dazu veränderte sich der Erreger selbst. Varianten, die ihre Wirte schnell schwer krank machten oder früh töteten, setzten sich langfristig schlechter durch. Erfolgreicher waren jene Formen, die den Menschen länger leistungsfähig und gesellschaftlich eingebunden ließen und sich dadurch unauffälliger weiterverbreiten konnten. Immer schön nach dem Motto, töte deinen Wirt nicht, dann haben auch andere was davon. So entstand Schritt für Schritt ein neues Gleichgewicht. Die Syphilis blieb bestehen, trat aber nicht mehr mit der zerstörerischen Intensität der frühen Jahre auf. Dennoch herrschte in den ersten Jahrzehnten in der Medizin vor allem eines: Ratlosigkeit. Ärzte griffen auf das zurück, was ihnen vertraut war. Auf Behandlungsformen, die aus der antiken Säftelehre stammten und mit der tatsächlichen Ursache der Krankheit nichts zu tun hatten. Am häufigsten wurden Aderlässe und Abführmittel eingesetzt, um das vermeintliche Ungleichgewicht der Körpersäfte zu korrigieren. Sichtbare Geschwüre versuchte man teilweise durch Ausbrennen oder Aufschneiden zu behandeln. Schmerzhafte Eingriffe, die den Zustand der Patienten oft eher verschlimmerten als besserten. Besondere Bedeutung erlangte früh der Einsatz von Quecksilber, äußerlich als Salbe oder innerlich als Medikament verabreicht. Das Gift galt als stark genug, um das Übel aus dem Körper zu treiben, und schadete dabei nicht selten den Patienten ebenso wie der Krankheit. Als vermeintlich mildere Alternative wurde ein Sud aus Guajak-Holz, einem aus Amerika importierten Holz, eingenommen. Es galt als exotisches Heilmittel aus der neuen Welt und passte gut zur Vorstellung einer von dort stammenden Seuche. Daneben existierten aufwendige Schwitzkuren, bei denen Erkrankte in trockenen Öfen oder eigens gebauten Schwitzkammern stundenlang Hitze ausgesetzt wurden, in der Hoffnung, die Krankheit auszuleiten. Diese Verfahren waren bereits um 1500 gebräuchlich und hielten sich über Generationen hinweg. Da keine dieser Therapien zuverlässig wirkte, wandten sich viele Betroffene schließlich an das, was wir heute als Volks- oder Alternativmedizin bezeichnen würden. Salben, Pillen, Umschläge und invasive Eingriffe, angeboten von gesellschaftlich randständigen Heilern und Quacksalbern, die weniger Berührungsängste hatten als die akademisch ausgebildeten Ärzte. Gemeinsam war all diesen frühen Therapieversuchen, dass sie das Leiden sichtbar machten, aber nicht linderten, sondern oft mehr Schaden anrichteten als nutzten. Im 18. Jahrhundert wird die Krankheit von Teilen der Bevölkerung nicht mehr so ernst genommen. Adlige nennen die Krankheit galante oder lustige Seuche. Sie pflegen zu dieser Zeit einen durchaus promisken Lebenswandel mit Mätressen und vielen Liebschaften. Dadurch sollen am Hof von Versailles etwa 7 von 9 Adligen die Syphilis haben. Das wirkt sich auch auf die Mode aus. Große Kragen und Handschuhe sollen die verräterischen Zeichen der Hautsyphilis verbergen. In den 1930er Jahren galt Syphilis in den USA als Volkskrankheit. Man geht heute davon aus, dass etwa jeder 10. Amerikaner im Laufe seines Lebens infiziert war. Gleichzeitig kursierte eine Annahme, die viel über die Denkweise jener Zeit verrät. Weiße Amerikaner würden eher an Neurosyphilis erkranken, schwarze Amerikaner dagegen häufiger an Herz-Kreislauf-Komplikationen. Belege dafür gab es keine. Statt die Hypothese zu prüfen, indem man behandelte und verglich, entschied man sich für einen anderen Weg. Werbung. Falls euch Geschichten der Medizin gefällt, schaut gerne auch auf Amazon oder Audible vorbei. Dort findet ihr mein Buch und Hörbuch mit dem Titel »Das ist nicht mein Kind«. Eine Geschichte über ein verschwundenes Baby, über Angst, Zweifel und darüber, was passiert, wenn man niemandem mehr trauen kann. Eine Bewertung oder Rezension hilft mir sehr, weitererzählen zu können. Den Link findet ihr in den Shownotes. 1932 beginnt in Tuskegee, Alabama, die sogenannte Tuskegee Syphilis Study. Sie ist von Anfang an kein neutrales Beobachtungsprojekt, sondern ein gezieltes Nicht-Behandlungsexperiment. 600 afroamerikanische Männer werden rekrutiert, die meisten arme Landarbeiter. 399 von ihnen haben Syphilis, 201 dienen als Kontrolle. Den Betroffenen sagt man nicht, dass sie Syphilis haben. Man spricht von Bad Blood, also bösem Blut, einem Sammelbegriff für alles Mögliche. Man verspricht kostenlose Untersuchungen, Essen und die Übernahme der Beerdigungskosten. Aber anstelle von Therapien erhalten viele Probanden Placebos, also unwirksame Zuckerpillen. Selbst als ab 1947 Penicillin als sichere und wirksame Behandlung verfügbar ist, wird ihnen der Wirkstoff bewusst vorenthalten. Die Studie läuft 40 Jahre. Die Männer werden krank. Sie erblinden, verlieren ihre geistigen Fähigkeiten, erleiden Schlaganfälle und sterben. Frauen infizieren sich. Kinder kommen mit angeborener Syphilis zur Welt. Das alles geschieht nicht aus Unwissen, sondern aus einer Mischung aus Rassismus, medizinischer Arroganz und institutioneller Gleichgültigkeit. Die Studie wird erst 1972 beendet, nachdem ein Whistleblower die schockierenden Einzelheiten öffentlich macht. 1973 erheben Überlebende Klage, aber erst 1997, mehr als 60 Jahre nach Beginn der Studie, entschuldigt sich ein US-Präsident offiziell. Mehrere Betroffene überleben bis in die 1990er Jahre. Ihre Aussagen dokumentieren den Ablauf und damit das ganze Ausmaß der vorsätzlichen Täuschung. Sie berichten über den Moment, in dem sie erfuhren, dass man sie jahrzehntelang beobachtet hatte, ohne helfen zu wollen. Heute lebt keiner der Studienteilnehmer mehr, aber die Folgen sind geblieben. Die Tuskegee-Studie gilt bis heute als eines der gravierendsten ethischen Verbrechen der modernen Medizin und als Grund dafür, warum medizinische Forschung ohne informierte Einwilligung, Aufklärung und Kontrolle undenkbar ist. Oder anders gesagt, das Problem der Tuskegee-Studie war nicht Syphilis. Das Problem war, dass man Menschen absichtlich krank ließ, um eine falsche Annahme zu überprüfen. Mit dem Auftreten von AIDS kam in den 1980er Jahren auch die Syphilis zurück. HIV ruft natürlich keine Syphilis hervor, begünstigt aber schwere und atypische Verläufe, insbesondere frühe Neurosyphilis. Symptome treten schneller auf, verlaufen aggressiver und sind diagnostisch oft schwerer einzuordnen. In vielen Ländern steigen die Fallzahlen deutlich an, trotz verfügbarer Therapie. Die alte Krankheit wird damit erneut aktuell und erinnert daran, dass Infektionskrankheiten nicht verschwinden, sondern sich an neue Bedingungen anpassen. Und jetzt wird es Zeit für eine Diagnoseinfo. Die Syphilis gehört zu den sexuell übertragbaren Krankheiten. Manche sprechen auch von den vergifteten Pfeilen Amors oder den venerischen Erkrankungen in Anlehnung an die Venus, die Göttin der Liebe. Der Auslöser ist ein korkenzieherförmiges Bakterium mit dem klangvollen Namen Treponema pallidum. Es überlebt nur in feuchter Umgebung, also besonders gut auf feuchten Schleimhäuten. Daher wird es fast ausschließlich beim Geschlechtsverkehr übertragen, und zwar genital, oral und anal. 1905 treffen an der Berliner Charité zwei Männer aufeinander, die normalerweise nicht zusammenarbeiten. Der junge Zoologe Fritz Schaudin, Spezialist für Einzeller, und der Dermatologe Erich Hoffmann, der täglich Syphilis-Patienten sieht. Hoffmann bringt frisches Material aus syphilitischen Hautläsionen mit ins Labor. Schaudin untersucht es mit einer damals noch wenig verbreiteten Technik, dem Dunkelfeldmikroskop. Und dort sehen sie etwas, das vorher niemand eindeutig gesehen hat. Feine, sich windende Fäden, lebendig, beweglich und unverkennbar eigenständige Organismen. Schaudin und Hoffmann ziehen sofort die richtigen Schlüsse und veröffentlichen den Befund. Nach über 400 Jahren wird aus der französischen Krankheit, aus Schuld, Moral und Stigma plötzlich eine bakterielle Infektionskrankheit. Der Weg zu Tests und Therapien ist geebnet. Tragisch ist das Nachspiel. Schaudin stirbt bereits 1906, nur ein Jahr nach der Entdeckung, mit 34 Jahren. Den Durchbruch seiner Arbeit erlebt er kaum. Hoffmann dagegen lebt lange und sieht, wie aus dieser Beobachtung schließlich eine heilbare Krankheit wird. Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg. Unbehandelt verläuft die Syphilis typischerweise in mehreren Stadien, die sich über Jahre oder sogar Jahrzehnte erstrecken können, und gerade das macht sie so tückisch. Am Anfang steht das Primärstadium. Etwa 2 bis 6 Wochen nach der Ansteckung entsteht an der Eintrittsstelle des Erregers ein hartes, schmerzloses Geschwür, der sogenannte harte Schanker. Er sieht unappetitlich aus, tut aber meist nicht weh und heilt nach einiger Zeit von selbst ab. Genau das führt häufig dazu, dass er unterschätzt oder gar nicht bemerkt wird. Rund 6 Wochen später folgt bei vielen Betroffenen das Sekundärstadium. Jetzt treten grippeähnliche Beschwerden auf, dazu Hautausschläge ohne Juckreiz, Haarausfall sowie mitunter Gelenk- oder Augenbeteiligungen. Auch diese Symptome verschwinden meist nach einigen Wochen vollständig und ohne Narben. Doch gerade dieses Stadium ist hochinfektiös. Danach kann die Krankheit in ein Latenzstadium übergehen, das jahrelang oder sogar jahrzehntelang anhält. In dieser Phase fühlen sich die Betroffenen beschwerdefrei, bleiben jedoch lebenslang seropositiv. Im ersten Jahr ist die Infektion meist noch ansteckend, danach in der Regel nicht mehr, mit einer wichtigen Ausnahme. Während der Schwangerschaft kann der Erreger weiterhin auf das ungeborene Kind übertragen werden. Bei etwa einem Viertel bis einem Drittel der unbehandelten Erkrankten kommt es nach 10 bis 30 Jahren zum Tertiärstadium. Dann zeigt sich die Krankheit als Organerkrankung. Typisch sind sogenannte GUM, weiche, tumorähnliche, gutartige Wucherungen in Haut, Knochen oder inneren Organen. Besonders gefährlich ist die Beteiligung des Herz-Kreislauf-Systems, etwa in Form von Aortenaussackungen oder Herzklappenschäden, die tödlich enden können. Auch das zentrale Nervensystem kann betroffen sein. Diese Neurosyphilis verdient eine Sonderstellung, denn sie kann in jedem Stadium auftreten. Früh äußert sie sich etwa durch Kopfschmerzen, Hirnhautentzündungen oder Ausfälle von Hirnnerven. Spätformen führen zu schweren neurologischen Schäden, Demenz, Persönlichkeitsveränderungen, Größenwahn, Gangstörungen, Gefühllosigkeit, Reflexausfälle, Seh- und Hörverlust, Psychosen oder schlaganfallähnlichen Bildern. Wichtig ist dabei, Nicht jeder Erkrankte durchläuft zwangsläufig alle Stadien. Manche bleiben lange symptomlos, andere entwickeln schwere Spätfolgen. Die Krankheit kann zudem angeboren sein, durch Übertragung vor oder während der Geburt, und sich dann unter anderem in charakteristischen Gesichtsveränderungen, neurologischen Störungen oder schweren Entwicklungsdefiziten äußern. Gerade diese Unberechenbarkeit macht Syphilis zu einer der faszinierendsten und zugleich gefährlichsten Krankheiten der Medizingeschichte. Syphilis verschwindet nie von selbst. Sie wechselt nur die Maske. Bei der Prophylaxe war man lange Zeit erstaunlich einfallsreich und zugleich bemerkenswert wirklichkeitsfremd. Am zuverlässigsten galt zunächst die gegenseitige Monogamie. In der Theorie ein überzeugendes Konzept, in der Praxis eher eine Wunschvorstellung. Wer sich darauf nicht verlassen wollte oder konnte, griff zu Maßnahmen, die aus heutiger Sicht eher nach Selbstkasteiung klingen. Schmerzhafte Desinfektionsrituale nach dem Geschlechtsverkehr mit fragwürdigem Nutzen und garantiertem Leidenszuwachs. Erst allmählich setzte sich die Idee einer mechanischen Barriere durch. Die frühen Kondome bestanden aus Fischblasen oder Tierdärmen, wiederverwendbar. Wenig romantisch, aber immerhin ein Fortschritt. Ab der Mitte des 19. Jahrhunderts kam Kautschuk zum Einsatz. Diese neuen Kondome waren robuster, dafür allerdings so dick, dass sie eher an technische Schutzkleidung erinnerten, als ein Hilfsmittel für intime Momente. Bemerkenswert ist jedoch weniger die Technik als der moralische Überbau. In Deutschland war es bis in die 1920er Jahre verboten, für Kondome zu werben. Nicht etwa aus medizinischen Gründen, sondern aus Sorge um die öffentliche Sittlichkeit. Kondome galten als Instrumente der Unzucht und nicht etwa der Krankheitsverhütung. Der gedankliche Spagat der Zeit sah vor, der Mann möge sich beim Verkehr mit der vermeintlichen Keimträgerin, also der Prostituierten, schützen, um anschließend seine unschuldige Ehefrau nicht zu gefährden. Aufklärung, Gleichberechtigung oder gar weibliche Selbstbestimmung spielten dabei keine Rolle. So war die Prophylaxe der Syphilis lange weniger eine medizinische als eine moralische Übung, mit klar verteilten Rollen, viel Verdrängung und einem erstaunlichen Vertrauen darauf, dass Krankheiten sich an gesellschaftliche Konventionen halten würden. Dennoch beginnt man früh nach Heilung zu suchen. Und einer der bekanntesten Sprüche dieser Zeit bringt die Lage lakonisch auf den Punkt. Eine Nacht mit Venus, ein Leben mit Merkur. Gemeint ist Quecksilber, das Mittel, auf das Ärzte im 16. Jahrhundert große Hoffnungen setzten. Man reibt es ein, lässt es einatmen, verabreicht es als Salbe oder Trank. Und manchmal scheint es sogar zu wirken. Die Beschwerden lassen nach, die Geschwüre heilen ab, die Patienten fühlen sich besser. Was man damals nicht wissen kann, die Krankheit verläuft in Schüben. Phasen der Besserung gehören dazu. Die Erleichterung wird der Therapie zugeschrieben. Zu Unrecht. Die Nebenwirkungen sind verheerend. Schwere Vergiftungen, offene Geschwüre im Mund, massiver Haarausfall, ein beißender Mundgeruch, Zahnverlust. Viele Patienten verfallen körperlich rapide. Nicht selten weiß man am Ende nicht einmal mehr, woran jemand gestorben ist. An der Krankheit oder an dem, was sie heilen sollte. So wird Quecksilber über Jahrhunderte eingesetzt. weniger, weil es hilft, sondern weil es das Einzige ist, das man hat. Ähnliches gilt für das vorhin schon erwähnte Gurjak-Holz, dessen Sud aber wenigstens keine Nebenwirkungen hervorruft. Daneben entstehen sogenannte Blatternhäuser, sozusagen Therapieinstitute für Syphiliskranke. Und ab dem späten 17. und vor allem im 18. Jahrhundert dann in vielen europäischen Krankenhäusern eigene Abteilungen für die Betroffenen. Was nach medizinischem Fortschritt klingt, war in Wirklichkeit vor allem ein Akt der Absonderung. Menschen mit Syphilis galten längst als moralisch diskreditiert, als selbstverschuldet krank, als Gefahr für die Ordnung, als Patienten zweiter Klasse. Entsprechend lagen diese Stationen meist in den abgelegensten und heruntergekommensten Bereichen der Krankenhäuser. Die Säle waren überfüllt, schlecht belüftet, übelriechend, die Fenster vergittert. Freigänge waren untersagt, Besuche nicht erlaubt. Die Behandlung ähnelte eher einem Haftregime als einer medizinischen Versorgung. Es ging weniger um Heilung als darum, die Erkrankten aus dem öffentlichen Leben zu entfernen. Besonders hart traf diese Stigmatisierung Frauen. Ihnen wurde häufig pauschal unterstellt, sie seien Prostituierte und hätten die Krankheit bewusst weiterverbreitet. Ob das zutraf, spielte kaum eine Rolle. Syphilis war nicht nur eine medizinische Diagnose, sondern ein moralisches Urteil, und die eigentlichen Symptome traten oft hinter Schuldzuweisungen, Misstrauen und sozialer Ausgrenzung zurück. 1909 markiert einen Wendepunkt. Zum ersten Mal greift die Medizin die Syphilis gezielt an. Der Mann dahinter ist Paul Ehrlich. Er glaubt nicht mehr an unspezifische Heilmittel, sondern an eine Idee, die er selbst die Zauberkugel nennt. Ein Wirkstoff, der den Erreger trifft, ohne den Patienten zu zerstören. Gemeinsam mit seinem Mitarbeiter Sachahiro Hata testet Ehrlich hunderte chemischer Substanzen. Die meisten sind wirkungslos oder zu giftig. Dann kommt Verbindung Nummer 606, also die 606. Verbindung, die sie auf eine Wirkung hin überprüften. Eine organische Arsenverbindung namens Arsphenamin, später bekannt als Salvarsan. Salvarsan heilt Syphilis nicht immer und es ist kein harmloses Medikament. Man muss es sehr bewusst und vorsichtig dosieren, da es schwere Nebenwirkungen wie Lähmungen und Tod auslösen kann. Aber es ist das erste Mittel, das den Erreger tatsächlich angreift. Gegenüber Quecksilber ist das ein Quantensprung. Scheint diese Krankheit behandelbar zu sein. Aber es gibt auch skurrile Entwicklungen, aus der Not geboren. 1917 entsteht für die Neurosyphilis eine Therapie, die aus heutiger Sicht ebenso verstörend wie konsequent wirkt. Die gezielte Infektion mit Malaria. Man hat beobachtet, dass hohes, wiederkehrendes Fieber den Verlauf der Erkrankung beeinflussen kann. Der österreichische Psychiater Julius Wagner Jaurek macht sich diesen Effekt systematisch zunutze. Patienten mit fortgeschrittener Neurosyphilis werden absichtlich mit Malaria infiziert, um starke Fieberschübe auszulösen. Das Fieber schädigt den hitzeempfindlichen Syphiliserreger im zentralen Nervensystem. In vielen Fällen kommt es tatsächlich zu einer deutlichen Besserung von Lähmungen, psychischen Symptomen und kognitivem Verfall. Nach mehreren Fieberzyklen wird die Malaria anschließend mit Chinin behandelt. Die Therapie ist riskant und fordert auch Todesopfer. Doch sie ist die erste wirksame Behandlung der bis dahin fast immer tödlich verlaufenden Neurosyphilis und gilt als medizinischer Durchbruch. Wir erinnern uns an Al Capone. Auch er wurde mit Malaria angesteckt. Der Entdecker dieser Therapie, Wagner Jaurek, erhält dafür sogar den Nobelpreis. Schließlich verliert diese drastische Medizin mit der Einführung des Penicillins ihre Bedeutung. Nach dem Zweiten Weltkrieg steht plötzlich ein Mittel zur Verfügung, das gezielt wirkt, ohne Einreibung, ohne Vergiftung und ohne Fieberexzesse. 2 Wochen Antibiotikatherapie reichen im besten Fall aus, um den Erreger vollständig zu beseitigen. Zum ersten Mal seit Jahrhunderten ist Heilung kein Glücksspiel mehr, sondern eine realistische Aussicht. Wie es überhaupt dazu kam, dass ein unscheinbarer Schimmelpilz die Medizin revolutionierte, erzähle ich ausführlich in Folge 16, der tödliche Pilz. Doch nicht alle Menschen honorieren die Segnungen der frühen Antibiose. Manch einer sehnt sich nach der Krankheit und deren Zuschreibung von Genialität und Kreativität. Und manch einer kokettiert sogar mit einer absichtlichen Ansteckung. Schon im 19. Jahrhundert gab es ähnliche Fantasien rund um die Tuberkulose. Die Krankheit zwang zum Rückzug, zum Alleinsein, zum Stillstand, und genau das wurde von manchen Künstlern als fruchtbar empfunden. Natürlich verlor man dabei Lebenszeit, aber man glaubte, diese Zeit intensiver zu erleben, konzentrierter, abgesondert von Alltag und Erwartungen. Thomas Mann greift dieses Denken Mitte des 20. Jahrhunderts auf und übersetzt es in Dr. Faustus in eine radikale Form. Sein Protagonist, Adrian Leverkühn, wählt hier mit der Syphilis eine Krankheit, die lange kaum spürbar bleibt und erst später zerstört. Er erlebt tatsächlich eine kurze Phase der Genialität, bezahlt aber mit späterem geistigen Verfall. Der Pakt mit dem Teufel bringt ihn um. Heute ist Syphilis alles andere als selten. Weltweit schätzt die Weltgesundheitsorganisation, dass sich rund 8 Millionen Menschen pro Jahr neu mit Syphilis infizieren. Jedes Jahr. Allein bei Erwachsenen zwischen 15 und 49 Jahren. In Deutschland meldete das Robert-Koch-Institut zuletzt knapp 9.500 Neuerkrankungen in einem Jahr. Das sind so viele wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Diese Zahlen wirken abstrakt. Millionen pro Jahr, Tausende allein hierzulande. Statistiken, Kurven und Meldezahlen sind wichtig. Sie zeigen, dass diese Krankheit keine historische Randnotiz ist, sondern eine hochaktuelle Infektionskrankheit. Doch Zahlen sind nur ein Teil der Geschichte. Am Ende sind es immer Menschen, die einem Phänomen oder wie hier einer Krankheit ein Gesicht verleihen. Da ist der Gangster, der einst eine Stadt beherrschte und am Ende seine eigenen Gedanken nicht mehr festhalten konnte. Oder ein Schriftsteller, dessen Sprache sich zuerst verfeinerte und dann zerfiel. Aber auch eine Sängerin, die auf der Bühne gefeiert wurde, nur nicht merkte, warum. Ein Philosoph, Komponisten, ein Maler, vielleicht sogar ein König. Alle gefangen in demselben Muster aus Glanz, Verfall und Verstummen. Was sie verbindet, ist nicht Ruhm, nicht Talent, nicht Schuld oder Moral. Es ist die Erfahrung, dass der Verstand kein sicherer Ort ist, dass er angegriffen werden kann, langsam und unmerklich, Jahre bevor jemand versteht, was geschieht. Die Namen ändern sich, die Zeiten auch, die Schicksale gleichen sich. So unterschiedlich die Verläufe auch sind, sie sind doch verwoben zu einer einzigen Geschichte der Medizin.
Das war Geschichten der Medizin, wo Vergangenheit, Forschung und menschliche Schicksale aufeinandertreffen. Ob weltbewegend oder ganz persönlich. Die nächste Geschichte wartet schon. Bis dahin, bleibt gesund.
Werbung. Falls euch Geschichten der Medizin gefällt, schaut gerne auch auf Amazon oder Audible vorbei. Dort findet ihr mein Buch und Hörbuch mit dem Titel »Das ist nicht mein Kind«. Eine Geschichte über ein verschwundenes Baby, über Angst, Zweifel und darüber, was passiert, wenn man niemandem mehr trauen kann. Eine Bewertung oder Rezension hilft mir sehr, weitererzählen zu können. Den Link findet ihr in den Shownotes.